Als Atari 1972 gegründet wird, besteht die Firma zunächst nur aus Nolan Bushnell, seinem Mitgründer Ted Debney, ein paar hundert Dollar, die die beiden als Startkapital in die Gründung investieren, und einem 90 Quadratmeter großen Büro im Industriegebiet von Sunnyvale, Kalifornien. Atari ist insofern nichts Besonderes. Anfang der 70er wurden in der boomenden amerikanischen Wirtschaft tausende solcher Startups gegründet. Aber Bushnell wollte von Anfang an mehr als nur eine kleine Firma in einer Garage. Oder zumindest wollte er den Eindruck erwecken, bis Atari seinem Namen gerecht wird. Atari, der Zug im Brettspiel Go, mit dem man seinen Konkurrenten unter Druck setzen möchte. Ataris erste Vollzeitangestellte ist deshalb nicht der Ingenieur Al Elkhorn, der später Pong entwickelt, sondern Cynthia Villanueva. Die gerade einmal 17-Jährige kennt Bushnell schon vorher. Sie ist die Babysitterin seiner Kinder. Einen Uni-Abschluss als Ingenieurin hat sie entsprechend nicht und entwickelt auch keine Schaltkreise. Stattdessen wird sie als Rezeptionistin einer Firma eingestellt, die zu diesem Punkt noch gar keine Kunden hat. Bushnell gibt ihr die Anweisung, trotzdem eine Show zu spielen. Das Ziel ist es, bei Anrufern den Eindruck zu erwecken, dass Atari eine, in Anführungszeichen, richtige Firma ist und nicht eben nur ein winziges Startup ohne Angestellte in einer gemieteten Garage irgendwo im Industriegebiet. Wenn ein Anruf kommt, ist natürlich klar, dass der für einen der beiden Gründer sein musste. Aber statt selbst ranzugehen, müssen potenzielle Geschäftspartner nun eben erst an Villanueva vorbei. Und Bushnell lässt sich Zeit, selbst an den Hörer zu kommen. Immerhin ist er ja der schwer beschäftigte Geschäftsführer. Zumindest sollen Anrufer das denken, während sie in der Warteschleife hängen. Es ist die Art von Show, mit der Bushnell auch Al Elkhorn, den Entwickler von Pong, in die Firma gelockt hat. Dem präsentiert er zur Eröffnung seines Jobangebotes einen vermeintlichen Firmenwagen, ein Auto, für das man nicht bezahlen muss, und beeindruckt den jungen Ingenieur damit ausreichend, um ihn trotz schlechten Gehalts zu Atari zu holen. Der bescheidene Erfolg von Computer Space, dem ersten Produkt von Atari, ist nur ein Anfang. Mit Pong landen sie ihren ersten echten Hit, sogar den ersten Videospielhit überhaupt. Pong entwickelt sich vom ersten Testlauf in einer Bar zum weltweiten Phänomen. Und es bringt Atari auf den Weg, dem Ersteindruck mit Firmenwagen und Rezeptionistin auch wirklich gerecht zu werden. Und schon in ein paar Jahren Milliardenumsätze zu machen. Nur wird Bushnell zu dem Punkt schon nicht mehr der Chef von Atari sein. Mit dem explosiven Erfolg von Pong wächst auch die Firma Atari. Zu den frühen Angestellten Cynthia Villanueva und Alan Elkhorn gesellen sich schnell weitere hinzu. Ingenieure in der Entwicklung, aber vor allem Mitarbeiter in der Produktion, die die Platinen von Pong zusammenlöten. Das schnelle Wachstum ändert erst einmal wenig an der Kultur des gerade noch winzigen familiären Startups. Bushnell stellt sich die Firma als eine perfekte Meritokratie vor. Eine Firma, in der jeder so arbeiten kann, wie er will, solange das Endergebnis stimmt. Ich wollte, dass alle wundervolle Dinge kreieren, sagt Bushnell. Nicht nur seine Philosophie erinnert bereits an das moderne Klischee des hippen, jungen, kreativen Startup-CEO. Auch in seinem Auftreten gehört Nolan Bushnell damals zu einer neuen Generation von Geschäftsleuten, einem krassen Gegenentwurf zu den Chefs der großen, piefigen Konzerne wie IBM. Jeans und Fliege sind das Gegenteil von Anzughose und Krawatte. Gerne auch mal Pfeife rauchend schafft Bushnell so eine Arbeitsumgebung, in der seine Angestellten genauso viel Spaß haben sollen, wie die Spiele, die sie produzieren, später einmal machen. Jeden Abend schaltet Bushnell das Licht über einer historischen Bierzapfanlage in seinem Büro ein und lädt alle Mitarbeitenden ein, bei einem Gläschen ein paar Runden mit dem neuesten Prototypen zu verbringen. Das ist immer die beste Umgebung für Feedbackgespräche mit seinen Angestellten, sagt er. Solche Rituale bringen Atari schnell den Ruf einer Partyfirma ein, in der nicht nur Bier, sondern laut vielen Gerüchten und in der Werkhalle wahrnehmbaren Gerüchen auch reichlich Marihuana konsumiert wird. Genauso wird Mitte der 70er auch in Jobanzeigen nach neuen Mitarbeitenden gesucht. Have fun, make money, steht in einer. Hab Spaß und verdien Geld. Der Spaß steht an erster Stelle. Entsprechend jung sind viele der Angestellten von Atari. Die jungen Männer und Frauen und entgegen der stark von Männern geprägten Branche heutzutage arbeiten in der Produktion von Atari tatsächlich auch viele Frauen, sind kaum älter als Anfang 20. Alan Elkhorn erinnert sich, dass es zur Kultur von Atari gehörte, Gras zu rauchen und Kokain zu nehmen. Das inoffizielle Motto von Atari? Work hard and play hard. Also, hart arbeiten und genauso hart feiern. Unter dem Chef Nolan Bushnell können alle so zur Arbeit kommen, wie sie es wollen. Egal, was sie anhaben oder ob sie ihren Hund mitbringen oder einen Sixpack Bier. Solange, ganz im Sinne der meritokratischen Philosophie, die Arbeit erledigt wird. Für Bushnell lautet das Motto Work hard and play hard. Und halte beides gut auseinander. Es sind die Zeiten von Sex, Drugs and Videogames, wie ein Artikel im Playboy die Anfänge von Atari einmal nennt. Für Bushnell gehört das alles aber ebenso zur Show wie Cynthia Villanueva einst an der Rezeption von Atari und führt zu Szenen wie einem Foto von Bushnell im Whirlpool, gemeinsam mit einem seiner unbekleideten Ladyfriends, einer Liebhaberin. Das bebildert einen Zeitungsartikel über ihn und seine Firma und wird später noch öfters für Probleme sorgen. So richtig wohl fühlt sich der Ex-Mormone in seinem Hippie-Kostüm nicht. Ich war Ingenieur und ein Geek, sagt er in einem Interview. Was ihn mehr als Sex und Drogen interessierte, das sind die Spiele und die Kreativität. Die Geschichte von Atari, von einer Gruppe junger Studenten, die wenig zu verlieren haben und wie aus dem Nichts ein ebenso kreatives wie profitables Unternehmen aus dem Boden stampfen, ist auch die Geschichte einer ganzen Region. In den Städten rund um die Universität von Stanford im Süden von San Francisco siedeln sich Ende der 60er Jahre zahlreiche Unternehmen an. Zur Bay Area gehört auch Sunnyvale, die Heimat von Atari, wo auch der Prozessorhersteller AMD seine Wurzeln hat. Konkurrent Intel wurde in der Nachbarstadt Santa Clara gleich nebenan gegründet. Es sind Gründungen wie diese von Intel und AMD, die den Grundstein für das Silicon Valley legen. Benannt ist das Silicon Valley nicht nach Silikon, das ist ein false friend in der Übersetzung ins Deutsche, sondern nach dem Element Silizium. Das ist zentral für die Herstellung von Halbleitern für Computerchips. Und daher kommt auch der Spitzname der Region. Hier im Süden von San Francisco, rund um die Universität von Stanford, entsteht in dieser Zeit eine ganze Industrie mit hunderten Firmen, die den technologischen Fortschritt kapitalisieren. Und in dieser dicht besiedelten Region kreuzen sich auch immer wieder die Wege verschiedener junger, motivierter Unternehmer, die später selbst noch Großes erreichen sollten. Wie zum Beispiel Steve Jobs. Der Apple-Gründer stand 1974 auf einmal im Büro von L. Alcorn und erklärte, dass er erst wieder geht, wenn er eingestellt wird.
He just walked in the door and here was an 18-year-old kind of a hippie kid. He wanted a job and I says, oh, well, where'd you go to school? Oh, and he dropped out. Okay. But then he started this enthusiasm for technology and he had a spark and so I hired him.
Der blutjunge, gerade frisch von der Schule geflogene Jobs stellt die offene Kultur von Atari auf die Probe. Jobs hat wenig Interesse an Körperhygiene oder höflichen Umgangsformen und gleicht das durch ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus. Direkt nach der Anstellung erklärt er seinem Chef Bushnell, dass die Lötstellen von Ataris Produkten allesamt Schrott sind. Die anfänglichen Probleme seiner Kollegen mit Geruch und Höflichkeit löst Bushnell, indem er Jobs in die Nachtschicht versetzt, wenn niemand sonst mehr im Büro ist, der sich an dem Aussteiger stören könnte. Auch wenn Jobs keinen Abschluss hat, ist Bushnell vom selbstbewussten Auftreten des jungen Hippies überzeugt. Er gibt Jobs die Aufgabe, eine Singleplayer-Version von Pong zu entwickeln. Statt Toren sollen nun Blöcke abgeschossen werden. Breakout nennt Bushnell die Spielidee, die später als Breakout erscheinen soll. Und wenn Jobs es schaffen würde, weniger als 50 Chip-Bauteile zu verwenden, dann gibt es noch einen fetten Bonus obendrauf.
But it turned out that I was being a little tricky. Because I knew he had a really good friend, Steve Wozniak, who was actually a lot better engineer than Jobs was. So I basically got two Steves for the price of one.
Der Auftrag für Breakout ist ein weiterer cleverer Schachzug von Bushnell. Denn er hofft, dass Jobs für die anspruchsvolle Aufgabe seinen guten Freund und überaus talentierten Techniker Wozniak zu Rate ziehen würde und Atari so zwei Steves zum Preis von einem bekommen könnte. Und der Plan geht auf. 3 Tage und Nächte hindurch crunchen Steve Jobs und Steve Wozniak. Das Ergebnis ist Breakout, gebaut aus nur 45 Chips. 5 weniger als gefordert. Dass Nolan Bushnell etwas im bei Atari unbeliebten Steve Jobs sieht, liegt vielleicht an ihren Gemeinsamkeiten. Beide schäumen über vor Ideen und Visionen. Und beide wissen, wie sie die Menschen um sich herum dazu kriegen, diese ambitionierten Ideen umzusetzen. Denn auch Jobs benutzt einen Trick. Er erzählt Steve Wozniak nichts von dem versprochenen Bonus für die effizienteste Lösung. So bekommt der eine Steve $350 für die Arbeit und der andere $5,000. Lange bleibt Jobs nicht bei Atari. Nach einem Selbstfindungstrip nach Indien kehrt er für ein paar Monate zurück an seinen Arbeitsplatz, doch schnell treibt es ihn weiter, mit dem, was er bei Atari gelernt hat, eine eigene Firma zu gründen. Zum Abschied gibt Bushnell seinem 40. Angestellten noch einen Ratschlag mit auf den Weg. Wenn du so tust, als könntest du etwas schaffen, dann wird es auch funktionieren, denn wenn du so tust, als hättest du alles unter Kontrolle, dann werden die Leute es dir glauben. Nur Bushnell selbst kann er damit nicht überzeugen. Als Jobs das Computerunternehmen Apple gründet, bietet er Bushnell für $50.000 Startkapital ein Drittel der Anteile an. Bushnell lehnt ab. Eine Absage, über die er sich später noch einmal ärgern wird, denn die Anteile der Firma, deren erster Prototyp aus übrigen Atari-Chips zusammengebaut war, wäre heute etwa 60 Milliarden Dollar wert. Ganz so wertvoll würde Atari nie werden. Schaut man auf die Umsatzgrafiken aus den 70ern, hätte man es aber vielleicht denken können. In den 6 Jahren zwischen 1973 und 76 wachsen die Einnahmen von 3 auf 200 Millionen Dollar. Prognose steigend. Denn trotz des abflauenden Interesses an mehr Tischtenniskonsolen für den Fernseher scheint niemand das Platzen der Pongblase kommen zu sehen. Mit dem steten Wachstum kann sich auch Atari nicht mehr ganz der kapitalistischen Realität des Videospielgeschäfts entziehen. Die aggressive Konkurrenz durch die Pong-Klone geht nicht spurlos an dem Unternehmen vorbei, das den Hype losgetreten hat. Schakale nennt Bushnell die Nachahmer. Er selbst hatte die Idee für ein Ping-Pong-Videospiel zwar von Ralph Baers Magnavox Odyssey abgeschaut, aber gemeinsam mit Al Elkhorn wurde aus Pong doch ein eigenes, besseres Spiel. Die Kopien von Ataris Pong waren tatsächlich nur Kopien. Die Versionen der Schakale sind derart dreist, dass die Maschinen teilweise sogar die Anschrift von Atari auf der Rückseite stehen haben und Wartungsanfragen für die Kopien so beim Originalhersteller landen. Die lockere Partyatmosphäre weicht zunehmend einer angespannten Stimmung. Um mit der Nachfrage mitzuhalten, wird jeder eingestellt, der nicht bei 3 auf einem Baum ist. Trotzdem produzieren die Angestellten für den Mindestlohn zum Teil in 16-Stunden-Schichten Pong-Maschinen. Der Versuch zur Gründung einer Gewerkschaft bei Atari scheitert. Stattdessen fangen die Angestellten an, die niedrigen Löhne mit dem Diebstahl der zum Bau von Pong-Arcades gedachten Fernseher auszugleichen. Auch privat hat der Stress seine Auswirkungen. Nolans erste Ehe mit Paula Rochelle Nielsen zerbricht. Und auch eine andere Partnerschaft wird zwischen dem explodierenden Erfolg von Atari zerrieben. Die mit seinem Freund und Firmenmitgründer Ted Debney. Denn Debney gefällt vieles nicht. Nicht, wie Bushnell sich nach außen gibt mit dem neu gewonnenen Erfolg. Und nicht die Richtung, in die er Atari lenkt und vor allem nicht, wie er das tut. Denn Bushnell entscheidet größtenteils ohne Rücksprache mit Debney, der zum Buchhalter der Firma degradiert wird, obwohl die beiden gleichermaßen Gründer und Chefs waren. Kurz vor dem Erfolg fragt Bushnell seinen Mitgründer Debney, was sich wohl ändern wird, wenn sie einmal reich sind. Debney antwortet, gar nichts, nur die Anzahl der Nullen.
That was the point when no one changed completely. All of a sudden he realized he was going to be really, really rich. And that was the end of our relationship. That was the end of anything other than him. It was just him. Everything was him. You know, it's just, and from then on, I basically had nothing to do.
Für Debney hat sich dennoch mehr geändert. Er sieht keinen Grund, länger bei Atari zu bleiben. 1974 verlässt er die Firma, die er einst mitgegründet hat, und verschwindet danach ähnlich wie Ralph Baer größtenteils aus der öffentlichen Wahrnehmung. Inmitten dieser Zeit des Umbruchs, personell, persönlich, aber auch wirtschaftlich, arbeitet Atari am Nachfolger der Pong-Konsole. Die zweite Generation der Konsole sollte der wirkliche Sprung zu echten Computerspielen werden. Und entsprechend ist das Projekt auch benannt. Das Atari Video Computer System, kurz Atari VCS. Es ist mehr als ein elektronisches Spielzeug, das nur ein einziges Spiel darstellen kann. Rein technisch gesehen ist das VCS schon bei der Veröffentlichung 1977 veraltet. Konkurrenzprodukte wie das früher im selben Jahr erschienene RCA Studio 2 verfügen über 512 Kilobyte Arbeitsspeicher, das VCS gerade einmal über 128. Das sollte sich langfristig aber nicht als Problem herausstellen. Atari ist der Entwicklung auf dem Markt zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon hinterher. Mit dem Fairchild Channel F gibt es bereits eine Konsole mit programmierbaren 8-Bit-Prozessor. Das Channel F ist auch die erste Spielekonsole, für die man sich über separat verkaufte Module neue Spiele besorgen kann, ohne gleich die ganze Konsole zu entsorgen. Das Channel F setzt damit ein Feature der Magnavox Odyssey um. Auch bei der allerersten Spielekonsole wurden die 8 installierten Spiele per Steckkarte ausgewählt. Bei der Magnavox war das aber mehr Show, denn auf den Steckkarten befanden sich keine echten Programminformationen für die Spiele. Stattdessen verkabelten die Karten die existierenden Schaltkreise in der Konsole neu. Neue Spiele ließen sich nach dem Kauf damit trotzdem nicht nachinstallieren. Mit dem Fairchild Channel F ging das nun wirklich. Aber während die Fairchild-Konsole langfristig an einer zu kleinen Spielauswahl scheitern sollte, bezieht Projektleiter Al Elkhorn schon früh Programmierer und Game Designer in die Entwicklung der Hardware mit ein. Letzten Endes würden es schließlich die Spiele sein, die über den Erfolg und Misserfolg des Atari VCS entscheiden. So ist auch schon früh klar, dass das Atari VCS mit einer großen Auswahl an Spielen an den Start gehen muss. Die einfache Möglichkeit der Entwicklung neuer Spiele und damit der große Vorteil gegenüber den Einspielkonsolen der ersten Generation, an denen die Öffentlichkeit das Interesse verloren hatte, ist wichtiger als die rein technischen Werte. Auch das ist eine bis heute gültige Lektion, die bereits Ende der 70er etabliert wurde. Das Spieleportfolio einer Konsole und eine möglichst bequeme Entwicklung dieser Spiele ist wichtiger als fortschrittliche Technik. Es ist eine Binsenweisheit, die die Spielebranche vor 40 Jahren vom Atari VCS gelernt hat. Aber der Weg dahin war lang. Schon seit 2 Jahren arbeiten verschiedene Teams bei Atari an diesem Gerät, das die Home-Pong-Konsole ersetzen soll und in der Lage sein, mehrere Spiele abzuspielen. Doch um den Prototypen produktreif zu machen, fehlt nach dem Umsatzeinbruch bei Pong das nötige Bargeld. Statt es am schwächelnden Börsenmarkt zu versuchen, bietet sich Atari 1976 selbst zum Verkauf an und findet einen Interessenten in Warner Communications. Neben deren Filmstudio Warner Brothers, einem Plattenlabel und der Comicmarke DC, passt ein Videospielunternehmen genau in die Ambitionen der Unternehmensgruppe, deren Gründer Steve Ross jeden Aspekt des Mediengeschäfts bedienen will. Warner erkennt das Potenzial hinter Bushnell und seinem Team. Und behält ihn, obwohl es die Sorge gibt, dass das Führungsteam von Atari zu jung und unerfahren ist. Dennoch ist ihnen das Geschäft 28 Millionen Dollar wert. Nachdem Nolan Bushnell jahrelang so getan hat, als wäre er ein Millionär, war er nun endlich einer. Jahre später soll er Ted Debney, bereits gut angetrunken, einmal auf seine Antwort nach der Frage angesprochen haben, was sich denn mit dem Reichtum ändern würde. Und nach mehreren Anläufen muss er Debney recht geben. Reichtum ändert nichts, außer die Anzahl der Nullen. Der Verkauf der Firma ist für Gründer eines Startups meistens das Ende ihrer Reise. Entsprechend scheint auch Bushnell nach dem Verkauf das Interesse an Atari zunehmend zu verlieren. Er macht ein paar lange, überfällige Urlaube, leistet sich das Segeln als teures Hobby und kauft eine Villa in Kalifornien. Doch auch nach der Auszeit kehrt sein Enthusiasmus nicht zurück. Im Gegenteil. Statt sich auf die Herausforderungen des anstehenden Generationenwechsels von Pong zum Atari VCS zu konzentrieren, beschäftigt sich Bushnell lieber mit völlig anderen Ideen. 1977 gründet er eine neue Firma, die Restaurantkette Chuck E. Cheese. Das Konzept eines Familienrestaurants mit Arcade-Automaten und animatronischen Puppenalleinunterhaltern soll ein Weg sein, neue Zielgruppen für Arcade-Automaten zu erreichen. Denen hängt immer noch der verrauchte Geruch aus Kneipen wie Andy Capp's Tavern an. Eine freundliche Umgebung soll dieses Stigma brechen. Und die Kinder beim Warten auf ihre Pizza natürlich an die münzgetriebenen Automaten von Atari treiben. Die Geschichte von Chuck E. Cheese ist eine ganz eigene Achterbahnfahrt mit Aufs und Abs, von denen es in der Karriere von Nolan Bushnell mehr so einige gibt. Für Warner ist es eine unnötige Ablenkung. Bushnell ist nach wie vor Geschäftsführer von Atari und hat aus ihrer Sicht Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel die enttäuschenden Verkaufszahlen des mittlerweile erschienenen VCS zu erklären. Atari ist zwar profitabel, während sich die Konsole Jahr über Jahr zunehmend besser verkauft, aber den einschlagenden Erfolg eines Pong kann das später in Atari 2600 umbenannte Gerät im ersten Jahr nicht wiederholen. Darüber, wie es weitergehen soll, herrscht Uneinigkeit. Bushnell würde am liebsten gleich ein Nachfolgemodell veröffentlichen, statt weiter am Erfolg des alten Modells zu arbeiten. Eine Haltung, die typisch ist für ihn. Schon in der Schule fasziniert ihn der Anfang einer Reise mehr als ihr Ende. Er könne jede Disziplin innerhalb von 3 Jahren zu 90% meistern, sagt er damals. Die letzten 10%, die würden dann lange dauern und ihn nicht wirklich interessieren. 90% sind gut genug. Bushnell ist der prototypische Entrepreneur, geradezu ein Klischee, stets begeistert von neuen Herausforderungen. Er ist ein Ideengeber und ein Überzeuger, aber schnell gelangweilt von zäher Detailarbeit, vom Micromanagement, vom Alltag der Firmenlenkung, von der Idee, etwas langsam wachsen und gedeihen zu lassen. Bushnell möchte lieber Raketen steigen lassen, als Zug zu fahren. Entsprechend sind seine Vorstellungen geprägt von einem ewigen Drang nach vorne. Man müsse seine eigenen Babys essen, sagt er. Denn wenn Atari es nicht macht, dann machen es die Schakale von der kopierenden Konkurrenz. Ray Kassar sieht das anders. Kassar wird 1978 von Ataris neuem Eigentümer Warner beauftragt, einen Blick auf den schwächelnden Neuzugang zu werfen. Das VCS beeindruckt Kassar, der nach eigener Aussage nichts über Videospiele weiß. Es sind nicht die Produkte, in denen er das Problem von Atari sieht. Der Maßanzug tragende Harvard-Student erscheint jeden Tag pünktlich um 7.30 Uhr mit der chauffierten Limousine. Ganz im Gegenteil zu Bushnell. Der Kulturclash zwischen dem Wirtschaftsberater und dem unfokussierten wilden Firmengründer ist vorprogrammiert. Wie ein Fremdkörper sitzt Kassar im Meeting mit Ataris Management. Die tragen Jeans und T-Shirt, trinken Bier und reichen Joints herum. Kassar lehnt dankend ab, er nehme keine Drogen. Bushnell empfiehlt ihm, sich doch einfach bei ein paar Bier und Wein zu entspannen. Ein Angebot, das Kassar deutlich ablehnt, indem er das Meeting verlässt. Es sind Anekdoten wie diese, die Warner darin bestätigen, dass Atari und Bushnell trotz des anfänglichen Vertrauens einen erwachsenen Aufpasser brauchen. Der Graben zwischen Warner und Bushnell wächst schnell. Die Uneinigkeiten über die unorthodoxe Arbeitsphilosophie und offenen Drogenkonsum sind dabei nur ein Vorspiel. Der endgültige Bruch folgt plötzlich. Bei einer Besprechung zur Strategie für das nahende Weihnachtsgeschäft 1978. Der Druck der letzten Jahre platzt in diesem scheinbar bedeutungslosen Standardtermin aus Bushnell heraus. In einer Mischung aus Desinteresse an Atari und der Unzufriedenheit mit seinem Aufpasser Kassar. Vor dem versammelten Vorstand erklärt er den Markt für das Atari VCS für gesättigt. Eine Aussage, die niemand nachvollziehen kann. Warum sollte Bushnell sein eigenes Produkt für so gut wie tot erklären? Traf Bushnell diese Einstellung noch unter dem Eindruck des ersten Videospielcrashs 1977, bei dem die Übersättigung des Marktes Ataris Pong-Konsolen die Luft abgeschnürt hat und für anhaltendes Misstrauen im Handel sorgte? Oder war es nur Bushnells Persönlichkeit, die ihn antrieb, wieder den nächsten großen Wurf zu entwickeln, anstatt das Potenzial des VCS zu maximieren? Oder war es einfach eine Trotzreaktion gegenüber der Einmischung von seinem neuen Chef? Woran es auch gelegen haben mag, seine Einschätzungen stellen sich im Nachhinein als völlig falsch heraus. Das Jahr 1979 soll der Durchbruch des Atari VCS werden und den Boom befeuern, der in den 80er Jahren zum nächsten Crash der Industrie führen wird. Für Warner ist das Fass jetzt übergelaufen. Bushnell wird innerhalb weniger Wochen mit einer Abfindung aus der Firma gedrängt und darf aufgrund einer Konkurrenzklausel 5 Jahre lang nicht in der Videospielindustrie arbeiten. Dafür bleibt Nolan Bushnell Geschäftsführer von Chuck E. Cheese. Der Vater der Videospielindustrie ist plötzlich nur noch Besitzer einer Pizzeria-Kette.
Pizza! Genius, if I do say so myself. We're in the kitchen making the best pizza in town. Chuck E. Cheese's is better than ever. Thank you, thank you, thank you.
Chuck E. Cheese bleibt nicht die letzte Unternehmung von Nolan Bushnell. Bei weitem nicht. In den Jahren nach seinem Abschied von Atari widmet er sich immer wieder neuen Ideen. In den 80ern entwickelt er mit Exelon Spiele für die Konsole seiner alten Firma. Mit Androbot versucht er ebenfalls in den 80ern Heimroboter marktfähig zu machen. Sein Kartografie-Startup E-Tech legt den technischen Grundstein für GPS-Navigationssysteme und seit einigen Jahren entwickelt Bushnell mit Modal VR Produkte für die virtuelle Realität. Im Nachhinein war der Abschied von Atari für ihn vielleicht etwas Befreiendes. Jetzt kann er endlich so viele Ideen umsetzen, wie er will. Keine dieser Firmen, die er danach gründete, werden so groß und bekannt wie Atari. Und so sind sein Name und der seiner ersten Firma doch für immer eng miteinander verbunden. Aber Nolan Bushnell konnte es nie sein lassen, neue Risiken einzugehen und neue Sachen auszuprobieren. Fast könnte man den Eindruck bekommen, es liegt ihm mehr, Dinge zu starten, als sie zu Ende zu bringen. Im Jahr 2018 sollte Bushnell auf der Game Developer Conference in San Francisco mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Immerhin war der Mann hinter Atari einer der wichtigsten Mitbegründer der Industrie, die sich hier auf der GDC einmal im Jahr trifft. Aber 2018 war eine andere Zeit als 1978. Die Welt hatte sich verändert. Plötzlich standen Anekdoten wie das gemeinsame Bad mit Sekretärinnen im Whirlpool in einem völlig anderen Kontext. Im Kontext der MeToo-Bewegung zum Beispiel. Die Technologie und besonders die Game-Branche hat ohne Frage ein Problem mit Sexismus. In den letzten Jahren häufen sich auch hier die Berichte über regelrecht frauenfeindliche Arbeitsumgebungen, auf dessen Höhepunkt es beispielsweise zu Protesten bei League of Legends-Entwickler Riot Games kam. Nach der Ankündigung der geplanten Ehrung von Bushnell sammelten sich unter dem Schlagwort Not Nolan eben solche Anekdoten in den sozialen Medien. Anekdoten über Meetings im Whirlpool, über Anzüglichkeiten in internen Memos und Bilder von Werbeanzeigen für Ataris erstes Farbvideospiel Gacha. Ein Spiel, dessen Controller aussah wie zwei Brüste. Geschichten von Drogen und Sex, Sekretärinnen und anzüglichen T-Shirt-Motiven. Nolan Bushnells Beitrag zur Entstehung der Videospielindustrie werden dabei die wenigsten in Frage stellen. Und auch viele ehemalige Angestellte sprangen ihrem Chef zur Seite und nahmen ihn und Ataris offene Kultur in Schutz. Die Frauen und Männer in Ataris Anfangstagen hätten alle gleichberechtigt gearbeitet. Aber der Ende 70-jährige Bushnell zeigt sich einsichtig mit der Kritik und akzeptiert in einer Entschuldigung, dass es vielleicht wirklich nicht der richtige Moment ist, ausgerechnet den Gründer von Atari auszuzeichnen. Denn Atari hat viele Klischees der Start-up-Kultur, vom kostenlosen Feierabendbier im Büro des Chefs bis zur Work-Hard-Play-Hard-Philosophie vorweggenommen und geprägt. Die Zeiten, sie haben sich geändert. Und wenn dieses kurze Kapitel am Ende der Geschichte von Atari und Nolan Bushnell eins unterstreicht, dann wie sehr. Statt im Rahmen der Kritik an seinem Führungsstil selbst Interviews zu geben, verwies Bushnell an die Menschen, die Atari mit ihm aufgebaut haben. Das wilde kleine Startup von Nolan Bushnell begründete eine ganze Industrie. Aber es sind noch mehr Namen dahinter. Ted Debney und Alan Alcorn, Ralph Baer und selbst Ataris erste Angestellte Cynthia Villanueva, sie alle haben ihren Teil an dieser Geschichte. Dieser Podcast hört 1979 auf, aber das ist längst nicht das Ende der Geschichte von Atari. Die sollten nach dem Abgang von Bushnell in den 80ern ihren größten Höheflug erleben und danach umso schmerzhafter abstürzen. Aber das ist eine Geschichte für die nächste Staffel. In der wird es hier schon bald darum gehen, was Bushnell und Atari Ende der 70er losgetreten haben. In der zweiten Staffel wird es um den großen Crash gehen, an den sich heute alle erinnern. Um vergrabene E.T.-Videospiele und um den Aufstieg eines der größten Games-Publishers der Welt, der bis heute den Markt dominiert. Diese paar Jahre zwischen Nolan Bushnells Abschluss an der Universität von Utah 1968, der Gründung von Atari im Jahr 72 und seinem Ausstieg 79. Sie haben den Grundstein für die Videospielindustrie gelegt, wie wir sie heute kennen. Auch wenn sich die Zeiten seitdem reichlich geändert haben.
I saw this as my opportunity for greatness. You know, or importance. And that if I screwed it up, that this accident in space and time may not recur, you know, on that goal. And so, was I totally unbalanced? Absolutely. And I think that I could only be balanced in retrospect, not when I was in the middle of the fight.
Damit sind wir am Ende unserer kleinen Reise durch die Geschichte vom Urknall der Videospielindustrie angekommen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt in diesen drei Folgen genauso viel gelernt über diese Zeit wie ich bei der Vorbereitung für diesen Podcast und wart genauso unterhalten wie ich bei der Vorbereitung für diesen Podcast. Diese drei Folgen, die ich geschrieben habe, zusammen mit André. Das hier ist jetzt der einzige Teil dieses Podcasts, der komplett ungeskriptet ist, wie ihr vielleicht hören könnt, aber ich bin einfach jetzt auch fertig mit dem Schreiben und wollte nur nochmal sagen, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare und eure Anmerkungen im Forum. Bin gespannt, ob ihr es genauso informativ und unterhaltsam fandet, diesen Podcast zu hören, wie ich es fand, ihn für euch zu machen. Und vielleicht hören wir uns demnächst ja nochmal in der zweiten Staffel, wenn es weitergeht mit der Geschichte vom Anfang und Ende der Videospielindustrie.